wie so oft, entsteht halt auch aus der Not eine interessante Kreativität, die eben das Alte nicht unbedingt ersetzen soll, das auch nicht kann, aber ganz kleine, schöne, interessante Sachen hervorbringt.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo, mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Es gibt im Moment so viele schöne Geschichten, wie Menschen versuchen, ihren Job, den sie wegen Corona nicht mehr so ausüben können wie sonst, neu zu denken. Eine Geschichte, die mich ganz besonders berührt hat, ist die von einem kleinen Buchhändler. Der steht mit seinem Handy hinterm Schaufenster und berät so seine Kunden, die vor dem Schaufenster stehen. Wenn sie sich für ein Buch entschieden haben, legt er es ihnen einfach vor die Tür. Das ist nur eine der kleinen Geschichten, aber auch die Opernhäuser, die Museen, DJs, alle lassen sich gerade irgendetwas einfallen, um die Kultur zu den Menschen nach Hause zu bringen. Mich hat dieses riesige Angebot ehrlicherweise ein bisschen überfordert. Deswegen habe ich meinen Kollegen angerufen, Jan Küveler. Er ist Chefkorrespondent im Feuilleton der Welt. Ich spreche mit ihm über Kultur im Netz, was das für die Zukunft heißen könnte, und bitte ihn, mir in diesem unfassbar großen Angebot seine Highlights zu nennen. Hallo Jan.
Hallo Antonia.
Es gibt ja im Moment unglaublich viele kulturelle Angebote im Netz. Hat dich irgendetwas davon besonders beeindruckt?
Also ich finde vor allen Dingen einfach die Vielzahl regelrecht erschlagend, aber auch ganz, ganz tröstlich. Also dass jetzt die ganzen Kultureinrichtungen, die notwendigerweise zumachen müssen, weil einfach, weil sie darauf basieren, dass so viele Leute zusammenkommen auf engstem Raum, also die ganzen Konzerthäuser, die Theater, die Opern, das Ballett etc., dass die jetzt einfach nicht gesagt haben, wir werfen die Flinte ins Korn und machen zu bis Sommer, sondern dass die ganz schnell, jedenfalls wahnsinnig viele von denen, mit alternativen Programmen an die Öffentlichkeit gegangen sind und quasi Bildschirme eingezogen haben, ne? So ähnlich wie die Kassiererinnen an der Kasse jetzt auch hinter einem Bildschirm sitzen, also hinter so einer Plastikwand, die da irgendwie steht, ist jetzt auch dieser Bildschirm zwischen den Performern und den Zuschauern aus Sicherheitsgründen. Und ja, auch wenn es die ganze Erfahrung sehr verändert, ist es, finde ich, trotzdem toll, dass also der ganze Community-Gedanke aufrechterhalten bleibt und eben einfach ein Programm da ist.
Weil du ja gerade Plastikwand gesagt hast, glaubst du denn bei Kultur im Netz, dass da irgendwie auch so der Genuss verloren geht?
Naja, also ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man dasselbe erwarten würde, was man normalerweise im Theater hat. Das ist vielleicht ein bisschen so wie bei alkoholfreiem Bier im Vergleich zu normalem Bier. Wenn man da anfängt zu trinken und erwartet den Geschmack und auch die Wirkung von dem normalen Bier, dann würde man zwangsläufig enttäuscht sein. Das ist, glaube ich, schon eindeutig eine Notlösung, die da gefunden ist. In der Schaubühne in Berlin, da haben die auch so einen Namen für gefunden. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es heißt so ähnlich wie Notlösung, Zwangspause, irgendwie sowas. Also man hat schon in dem ganzen Online-Programm, spürt man sehr eindeutig, es ist nicht das, was sie gerne machen würden. Es ist irgendwie der aus der Not geboren. Aber ich glaube, wie so oft, entsteht halt auch aus der Not eine interessante Kreativität, die eben das Alte nicht unbedingt ersetzen soll, das auch nicht kann, aber ganz kleine, schöne, interessante Sachen hervorbringt. Also beispielsweise habe ich heute Morgen mir eine Geschichte aus dem Decamerone von Boccaccio angehört, die im Deutschen Theater zu hören sind. Da lesen Schauspieler und Schauspielerinnen des Ensembles jeden Tag eine Geschichte aus diesem berühmten Buch von Boccaccio, wo im Mittelalter die Leute aus Florenz geflohen sind, weil die Pest wütete und die sich dann Geschichten erzählt haben. Und diese Geschichten werden in diesem Buch sozusagen zusammengefasst. Und das war wirklich bezaubernd, 13, 14 Minuten, ganz, ganz toll gelesen. Sowas zum Beispiel. Oder einige Sachen finde ich charmant, die auf Twitter laufen. Zum Beispiel der berühmte Pianist Igor Levit, der gibt, ich glaube sogar täglich, abends um 18, 19 Uhr Konzerte auf seinem Twitter-Kanal. Das kann natürlich in der Soundqualität nicht mithalten mit irgendwie einem großen Konzertsaal, aber das ist halt vor allen Dingen die Geste. Und ich glaube, also die Geste Es steht sowieso im Mittelpunkt von ganz vielen dieser Performances gerade. Man will die den Community-Gedanken nicht abreißen lassen. Man zeigt, dass man weiterhin sich um die Kunst bemüht. Man steht im Kontakt mit dem Publikum, womöglich eben über soziale Medien noch viel direkter als normalerweise, wo eben dann die berühmte vierte Wand häufig auf der Bühne aufgezogen ist. Also ja, ich glaube, das ist einfach vor allen Dingen eine interessante Weise, um über diese schwierige Zeit hinwegzukommen.
Glaubst du denn, dass das auch eine Chance ist, ein neues Publikum zu erreichen und vor allen Dingen auch dann zu halten, die quasi jetzt noch im Digitalen interessiert sind, die dann aber auch wirklich in die Theater und in die Opern zu kriegen, wo sie bislang nicht waren?
Ja, das ist echt schwer zu sagen. Also es fällt vor allen Dingen auf, dass das Programm, was da ist, schier überwältigend ist in der Auswahl. Also man kann es zum Beispiel gut sehen auf der sehr schönen und wichtigen Seite nachtkritik.de. Das ist ein Aggregator von Theaterkritiken, aber auch gleichzeitig eine eigene Theaterkritikplattform mit einer großen Redaktion, die sich total verdient gemacht haben, um die Theaterkritik, ein etwas bedrohtes Genre in Zeiten des Online-Journalismus normalerweise, die haben das richtig als Marktlücke entdeckt und ausgebaut in den letzten Jahren. Die kompilieren eine Art Streaming-Programm von sehr, sehr, sehr vielen Angeboten. Also es ist jetzt nicht eine Liste, die jetzt Anspruch auf Vollständigkeit erheben würde, aber eben doch sehr, sehr vielseitig. Und da sieht man schon, man hat überhaupt keine Chance, auch nur annähernd nachzukommen. Ne? Also Theater alleine des deutschsprachigen Raums hinein in die Schweiz und Österreich stellen entweder komplette Inszenierungen online oder machen das ein oder andere Experiment, was dann so live gestreamt wird, und kleinen Serien und so weiter. Das ist jetzt nur das Theater. Dann gibt es noch bei Konzerten. Es gibt Museen, die sich öffnen, die interaktive Ausstellungen machen, auch wenn ich davon jetzt noch ein bisschen weniger überzeugt bin, weil das ist halt noch extremer, ne, vor so einem Originalbild zu stehen oder es irgendwie auf seinem Handy zu betrachten. Aber es gibt es eben alles. Ob man da jetzt noch neue Leute erreicht, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass man eher die kriegt, die sowieso interessiert sind und die das dann finden. Also die in diesem riesigen Wust, in diesem Haufen von Kunstangeboten, das finden, was sie sowieso schon suchen. Auch eventuell Performer entdecken, an denen sie sowieso interessiert sind, etc. Ansonsten, glaube ich, haben wir immer noch, solange das Internet läuft und das Fernsehen, eben ein Wahnsinnsüberangebot.
Du hast jetzt viel über Theater gesprochen. Was ist denn mit Kino? Hollywood will ja jetzt zum Beispiel damit experimentieren, Filme gleich mit der Veröffentlichung auch als Video on Demand zugänglich zu machen. Ist das eine Chance oder wird sich das nicht lange halten? Was meinst du?
Naja, ich glaube, das Kino hat sogar auch ein Riesenproblem. Da das ja im Gegensatz zu den zu Theatern und Opern etc., also mindestens hierzulande, nicht öffentlich gefördert ist oder kaum öffentlich gefördert ist. Das heißt, die müssen alle ums Überleben kämpfen und die Kinos sind ja auch zu. Also da passiert gerade nichts im Prinzip. Was die Verleiher machen, die finden jetzt natürlich schon solche Notlösungen und kommen zum Beispiel drauf, habe ich gerade gesehen, bei Sky gibt es jetzt wirklich Kinopremieren als Video on Demand. Das kostet dann irgendwie 17, 18 Euro und man kann sich ganz aktuelle Filme anschauen. Die starten jedenfalls gerade mit solchen Experimenten. Darüber hinaus gibt es natürlich dann noch Avantgarde- oder Arthouse-Filmverleihe. Zum Beispiel in Österreich Filmgarten heißt so ein Projekt, die zeigen kleinere Filme, die auch entweder im Kino gelaufen sind oder bald anlaufen würden. Und darüber hinaus gibt es natürlich nach wie vor tolle Streaming-Angebote, auch jenseits von Netflix und Amazon Prime, die jetzt jeder kennt, oder jetzt dem neuen Disney Plus. Also es gibt auch zum Beispiel Mubis, ist nicht so bekannt, kann man, glaube ich, dazu buchen, auch als Amazon-Kanal, aber ist eben auch ein eigenständiges Angebot. Das ist ein richtiges Arthouse-Kino, wo jeden Tag schon seit Jahren ein Film rausfällt und ein Film reinkommt ins Programm. Die sind also alle händisch kuratiert, wie man eben ein Arthouse-Kino bespielen würde. Das heißt, es sind immer 30, 31 Filme parallel im Angebot, die man sich dann angucken kann. Und es ist auch nicht so teuer. Es kostet also keine 10 Euro, sondern sogar noch etwas weniger.
Wir haben ja schon ganz viel jetzt auch über langfristige Folgen geredet. Wenn du es nochmal ganz konkret machen würdest, was glaubst du, wie verändert die Corona-Krise die Kultur?
Puh, das ist natürlich die 10 Millionen Euro Frage. Ich glaube, so schwer zu beurteilen wie in allen anderen Sparten gerade. Also wir sehen ja, ne, wir sind schier überfordert von der Größenordnung dieser Katastrophe. Und wir sehen ja auch generell, wie in der Wirtschaft Kohle reingepumpt werden muss. Und dann fragen sich schon wieder die Nächsten, wo kommt die eigentlich her? Drucken wir die einfach? Also wir geraten da, wenn wir nicht absolute Experten sind, sehr schnell an die Grenzen unserer Vorstellungskraft und unserer Expertise, schätze ich. Also ich glaube schon, dass natürlich besonders für so systemrelevant gehaltene Institutionen wie eben eindeutig Oper, Theater etc., die also schon lange, lange gefördert werden, zu großen Teilen von der öffentlichen Hand, dass die natürlich auch überleben werden. Also natürlich, wenn irgendwas überlebt, überleben die auch. Wie das mit Kinos aussieht, wie das mit Buchhandlungen aussieht, also allem und Verlagen natürlich, die privat sind, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Denn zum Beispiel über das Buch haben wir auch noch nicht gesprochen. Das Buch hat auch eine besondere Position in dieser ganzen Gemengelage, als man ja eigentlich annehmen könne oder könnte, dass es weniger in der Krise ist, weil man auch sogar Corona-krank, wenn es einen nicht schwer getroffen hat, ja alleine zu Hause sitzen kann und Bücher lesen. Aber auch die Buchhandlungen sind weitgehend zu. Es gibt noch welche, die aufhaben. Aber die Leute trauen sich halt einfach nicht mehr so viel rein. Ne? Dann holt man sich wahrscheinlich doch eher noch das Notwendige zu essen, aber liest erstmal, was zu Hause ist. Also die Verlage verschieben gerade enorm ihr gesamtes Frühjahrsprogramm. Einige Verlage wie Ullstein zum Beispiel setzen jetzt mehr auf EPUBs und aber dennoch, das ist natürlich alles nicht so verbreitet. Die haben ein Riesenproblem gerade. Und es ist unklar, ob nicht relativ viele von denen auch auf der Strecke bleiben, je nachdem, wie lange diese Krise dauert.
Wir haben ja am Anfang beide gesagt, dass uns dieses große Angebot an Kultur im Netz gerade überfordert. Jetzt für unsere Hörer nochmal ganz konkret. Welche drei Tipps hättest du, was wir uns wirklich anhören oder ansehen sollten?
Also, dann würde ich unbedingt anfangen mit dieser schon erwähnten Liste bei nachtkritik.de. Das ist sehr übersichtlich und nach Tagen geordnet, also wirklich wie eine Art Fernsehprogramm in alten Zeiten. So, die hört zu für das Streaming in Zeiten von Corona sozusagen. Da kann man genau gucken, was einen interessiert. Da ist wirklich von Pariser Konzerthäusern über die Metropolitan Opera in New York bis zu allen großen Häusern, die irgendwas machen in Deutschland, ist das aufgelistet und mit Links versehen. Also sehr, sehr übersichtlich. Das würde ich unbedingt mal ausprobieren. Dann kann man mal bei Mubi vorbeigucken, dem schon erwähnten Online-Arthouse-Kino. Und dann habe ich noch einen ganz speziellen Tipp. Das ist jetzt auch Film. Aber hier überhaupt nicht so bekannt, beziehungsweise die Leute, die es kennen, die werden wahrscheinlich schnell wieder flüchten. Ich weiß auch nicht, es ist wahrscheinlich auch nur so halblegal, ehrlich gesagt, dieser Tipp, aber ich vermute, zurzeit ist sowieso alles erlaubt. Das ist nämlich ein US-amerikanischer Anbieter namens Criterion Channel. Und dieser Criterion Channel ist so ähnlich wie Mubi, aber noch wesentlich umfangreicher. Also die haben wirklich tausende Filme aus der ganzen Filmgeschichte. Kostet, glaube ich, auch 9 Euro im Monat ungefähr. Und man darf aber eigentlich nicht rein, es sei denn, man hat eine amerikanische IP. Aber das ist ja mit VPNs etc. kein Problem. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man sich da registriert und auch dann natürlich bezahlt und sein Konto angibt, kann man dieses VPN, diese IP-Umleiter-Geschichte wieder ausstellen. Und dann nach der Anmeldung ist es egal. Da kann man also auch wirklich legal aus Deutschland zugreifen. Und das wissen viele Leute nicht. Aber es ist wirklich ein ziemlich einzigartiges Angebot für großartige Filme der ganzen Filmgeschichte, die man nicht findet auf Amazon, Netflix oder sonst wo.
Jan, vielen Dank noch für die drei Tipps am Ende und für die Einschätzung.
Bitte, bitte. Ciao, Antonia.
Tschüss. So, ich hoffe, Sie haben jetzt auch für sich ein paar Tipps mitnehmen können. Alle Infos finden Sie noch einmal zusammengefasst in den Shownotes. Wenn Sie auch noch etwas Besonderes gesehen oder gehört haben, schreiben Sie gerne an audio@welt.de. Unseren Podcast können Sie auf allen Apps hören. Wenn er Ihnen gefällt, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns abonnieren. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bleiben Sie gesund.